Zwei Stunden möchte ich mich beschäftigen mit der Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg und dem von Eisenstadt so genannten Semantic Map. Als erstes brauchen Sie eine Orientierung, um sich in diesem Bereich zurechtzufinden. Und dabei ist die Orientierung nicht die Welt generell, sondern die Systemreferenz Soziologie, Wissenschaftssystem, Segment Soziologie. Zeitgeschichtliche, gesellschaftsgeschichtliche Ereignisse spielen sicherlich eine Rolle, aber die möchte ich einmal ausblenden, sonst setzen wir unseren Gegenstandsbereich zu komplex an. Also Stichwort Zweiter Weltkrieg, Bolschewismus, Nationalsozialismus, Kalter Krieg, Neuformierung des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg. Rückblickend kann man davon ausgehen, dass sich in der soziologischen Theorie zwei Strategien unterscheiden lassen, die sie zwei Polen zuordnen können, nämlich der Verhandlungsordnung, müssen wir mal übersetzen, der Verhandlungsordnung versus der Tiefenstruktur. Der eine Ansatz, also Verhandlung, hebt die kulturelle bzw. die symbolische Dimension sozialer Interaktionen und somit die Autonomie der sozialen Subgruppen hervor. Das ist ein wichtiger Punkt, auch in Ihrem Zugang zum soziologischen Forschungsbereich. Gehen Sie von soziologischen Ordnungen aus, gehen Sie von einer relativen Autonomie der Subgruppen aus. Das ist auch für die empirische Forschung relevant, weil es ihre Zugangsweise betrifft. Es ist ein Unterschied, ob ich davon ausgehe, dass es in der Frankfurter Universität in bestimmten Instituten vergleichsweise autonome Gruppen gibt, die eine Institutspolitik gestalten, oder ob ich davon ausgehe, dass also organisationsstrukturell der Spielraum der Mitglieder der Institute sehr gering ist, nahezu gegen Null geht. Also insofern ist das auch für die Forschung eine ganz wichtige Unterscheidung. Der andere Ansatz, Deep Structure, nimmt die materielle und die Machtdimension, wie auch die institutionelle Ordnung, als eine Tiefenstruktur des soziologischen Gegenstandsbereichs in den Blick. Das, was ich eben angesprochen habe. Wenn Sie davon ausgehen, dass es eine, wie auch immer geartete, derartige Tiefenstruktur gibt, wobei der Begriff der Tiefenstruktur geht auf die Linguistik zurück. Wir finden das auch in philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Da besagt er aber etwas sehr Spezielles. Also wir verwenden diesen Begriff mal hier, die Tiefenstruktur vage, und gehen auch das Risiko damit ein, den Begriff nicht schnell analytisch präzisieren zu können. Aber eins sollte Ihnen klar sein, wenn Sie Ihren Gegenstandsbereich unter den genannten Dimensionen auszeichnen, werden Sie auch empirisch ein ganz anderes Outline für Ihre Forschung wählen. Es könnte sogar sein, dass sich das bis in Ihre Datenerhebung auswirkt, nämlich in der Konstruktion Ihrer Fragen. Das sind alles Punkte, die in der Vergangenheit der Soziologie bereits diskutiert worden sind. Ja, zu nennen sind bei der Tiefenstruktur Autoren wie Chomsky, Lévi-Strauss, aber auch französische Marxisten. Man kann natürlich auch bei der Tiefenstruktur den Parsischen Strukturalismus im gewissen Sinne zurechnen. Der hat auch sowas Ähnliches. Auf der anderen Seite finden Sie die Ansätze der Austauschtheorie, der Konflikttheorie, also Homans, Blau, Konflikttheorie, zum Beispiel Dahrendorf und Collins, ich glaube, der lebt auch noch, müsste schon ziemlich alt sein, der symbolischen Anthropologie, Gerz, Turner zum Beispiel, D.M. Schneider. Symbolische Anthropologie ist hier in Deutschland nicht so rezipiert worden. Und die Variation des Interaktionismus, Goffman, aber auch dann die, ich hatte das noch nicht wegen Platzgründen an die Tafel geschrieben, die Ethnomethodologie, Garwinkel, Sicorell und andere. Die Diskussion fokussierte sich dann in den späten Anfang der 60er, späten 50er, Anfang der 60er Jahre in einer Auseinandersetzung, insbesondere zwischen Parsons und Homans, und ja, fokussierte sich auch in diesen beiden Soziologien. Zu erwähnen ist das Problem, und dazu sollte jeder Soziologen irgendwie auch sich verhalten können, inwieweit die soziale Realität eine quasi natürliche Gegebenheit von institutionellen Anordnungen ist. Beziehungsweise, und zwar im Hinblick auf das Problem einer sozialen Strukturtheorie, sei es der formalen Organisation eines Unternehmens, eines Krankenhauses, der Arbeitsteilung in der Familie, die Festlegung von sozialen Abweichungen und die unterschiedliche Klassifikation von sozialen Gruppen, die Rollen, Rituale und sonstigen Verhaltensmuster, die soziale Gruppen entwickeln. Ich erinnere mich noch, als ich Soziologie studiert habe, also auch schon, als ich das Studium abgeschlossen hatte, fokussierte sich das Mitte der 70er Jahre auf das Problem. Ja, ist die soziale Wirklichkeit etwas Stehendes, letztlich etwas Stehendes? Oder muss sie immer wieder hervorgebracht werden? Es fokussierte sich in dieser Entgegensetzung, ja, Handlung und Struktur. Handlung, Ereignis und Struktur. In der Formierung der Kritik an Parsons wurde dieses Problem formuliert als die Dichotomie normatives versus interpretatives Paradigma. Also sind die normatives Paradigma sind die Rollen, die wir notgedrungen ausüben müssen in verschiedenen Statuspositionen, Gruppen, Schichtungszugehörigkeiten, Nationalitäten, was auch immer, sind die über Normen fest geregelt? Oder müssen wir diese Rollen, diese Statuspositionen immer wieder generieren, interpretativ hervorbringen? Vermutlich ist die Dichotomie, die Gegenüberstellung zwischen beiden, nicht ganz richtig. Da wir natürlich, es wäre ja naiv, das ist genauso in der Erkenntnistheorie, stellen Sie sich vor, ich hatte neulich eine Diskussion mit einem alten Freund, ja, der ontologische Idealismus von Berkeley, ein Irrer, oder die zugespitzt, sagt das jetzt etwas mal philosophiegeschichtlich Bethegerhaft, Schopenhauers, die Welt ist meine Vorstellung, versus es gibt eine Realität an sich. Es ist, man braucht natürlich keine große Metaphysik und muss auch kein großer Metaphysiker sein, um zu der Einsicht zu kommen, dass die Welt schon da gewesen ist, bevor wir waren. Ja? Also ich denke, dass das jeder individuell auch nach vollziehen kann. Damit ist natürlich noch gar nicht viel gesagt, ja, welche Zugangsweise wir zur Welt haben, ja, wie wir die Welt beschreiben, ja, wie wir sie klassifizieren. Die Dinge kommen ja auch nicht klassifiziert auf uns zu, sondern wir klassifizieren die Dinge, aber wir erzeugen sie nicht. So ähnlich, denke ich, sollten Sie es etwas vereinfacht auch klar machen mit dieser Problemstellung. Es gibt wahrscheinlich keine Gesellschaft oder kein soziales System, in dem Sie nicht bestimmte Statusfunktionen haben, in dem Sie nicht bestimmte Rollenqualifikationen haben, in dem Sie nicht eine bestimmte Organisation haben, in dem Sie morgens aufzustehen haben und zu einer bestimmten Tageszeit ins Bett gehen. Es gibt ganz bestimmte funktionale Gegebenheiten, die Ihnen nicht willkürlich zur Disposition stehen. Gleichzeitig sind diese sozialen Strukturen auch immer wieder zu generieren. Ich denke, das ist natürlich der Witz. Ja. Gesellschaft besteht nicht ohne Kommunikation. Wenn es keine Kommunikation gibt, gibt es auch keine Gesellschaft. Sind immer auch in der Zeit wieder von Gruppen innerhalb sozialen Systemen hervorzubringen. Unabhängig davon, in welchem Geschichtszustand sich das soziale System befindet und den Überblick in die Vergangenheit dass wir sagen, ja, also Wir können auch den Widerhall des Urknalls beobachten. Ja. Das heißt, der Entstehung sozialer Systeme, das gibt es vermutlich nicht. Denn wir müssen sie am bestimmten Punkt immer frontal gestalten in verschiedenen sozialen Lagen, in denen wir uns befinden und die unsere Spielräume einschränken. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie sich diese Ausgangssituation verdeutlichen. Man kann, also es ist daran zu erinnern natürlich, ich erwähne es dann nochmal, dass natürlich in der, sagen wir mal, Ende der 50er Jahre in der Soziologie die Austauschtheorie an Einfluss gewonnen hat und auch die Entscheidungs- und Spieltheorie. Also auch die ganzen utilitaristischen Ansätze, auch ihre Anwendung an der Analyse des politischen Systems sind immer relevanter geworden. Das lässt sich sicherlich auch zeitgeschichtlich ein Stück weit klären. Es betrifft das aber noch ein weiteres grundsätzliches Problem, nämlich ob Kultur bei der Steuerung von Verhalten und Sozialstruktur die Funktion eines kybernetischen Feedback-Kontrollmechanismus hat oder ob unterschiedliche soziale Akteuren die Wahl haben, über kulturelle Ressourcen zu disponieren und die Chance haben, sie ihrerseits instrumentell zu nutzen. Also auf den, in Bezug auf den ersten Punkt, Kultur als Feedback, Kontrollmechanismus, heißt, dass Kommunikation, Interaktion, soziale Prozesse immer auch in kulturelle Gegebenheiten eingebunden sind. Ja, stellen Sie sich das vor, Universität, bleiben wir mal bei diesem Bereich, was sich hier ereignet, insgesamt ist immer auch gesteuert durch bestimmte Errungenschaften der Differenzierung des Wissenschaftssystems, durch die Wertschätzung bestimmter kognitiver Leistungen. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite wäre, ja, dass man sagen, ja, das eine mehr vielleicht materialistisch-marxistische Perspektive. Ja, das sind ja eigentlich diese ganzen kulturellen Ressourcen, die werden ja von bestimmten Interessensgruppen, jetzt Hochschullehrer, Unternehmer, was auch immer, instrumentell für die Verfolgung ihrer eigenen Interessen genutzt. Auch hier kann man wahrscheinlich sagen, dass die Alternative natürlich zu kurz gegriffen ist. Ja, niemand wird natürlich bestreiten, dass sofern wir nicht in einer Zwangsordnung leben, auch jedes Gesellschaftsmitglied in einem bestimmten Ausmaß seine Interessen verfolgt. Sie wollen ihr Studium abschließen, ihr Examen machen, sich für einen Beruf qualifizieren. Ja, ich möchte von Ihnen geliebt werden, ja, verehrt werden, ja, Bücher schreiben, was auch immer. Ja. Diesen Spielraum haben die sozialen Systeme natürlich. Der Spielraum der individuellen auch privaten Interessensverfolgung machen sich ja klar, niemand kann Ihnen ja vorwerfen, dass Sie in Ihrem Studium Ihre privaten Interessen verfolgen. Das ist das eine. Das andere, Ihre Interessensverfolgung ist natürlich auch immer eingebettet in einen soziostrukturellen Bezugsrahmen, der Ihnen nicht beliebig zur Disposition steht. Rückblickend kann man sagen, dass sich dieses Problem dann fokussiert hat. Es gibt, glaube ich, auch, ich erinnere mich noch, es ist jetzt auch schon, oh Gott, fast 40 Jahre her, nicht ganz, ein Band, der in der STW, Herr Herbert damals, hat ja die, Herr Herbert hat ja die Theoriereihe, als Surkamp noch in Frankfurt war, überführt in die STW-Reihe und hat dort dann das Programm der STW-Reihe gestaltet. Ein Band Handlung und Struktur. Ein Thema der Soziologen, ein Band über Handlung und Struktur. Ja. Gucken Sie mal im Surkamp nach STW-Reihe. Ich weiß gar nicht, wer den rausgegeben hat, habe ich es vergessen. Aber nur mal, um ein Zeitdokument zu erwähnen. Darauf fokussierte sich die Debatte. Ja. Wie kann man diese Geschichte der Disziplin systematisieren? Ich möchte das mal etwas freihändig tun. Ohne dass jetzt bei einzelnen Autoren abzusichern. Man kann eins sagen, ein grundsätzliches Problem ist immer die Beziehung zwischen Überschussproduktion, also auch Kreativität, Überschussproduktion und strukturellen Selektionen. Ohne Überschussproduktionen hätte es keine sozialen Systeme und keine soziale Evolution gegeben. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, der nicht angemessen, oft nicht angemessen berücksichtigt wird. Der Umstand, dass gelogen wird, dass Aussagen falsch sind, verhindert nichts, dass gesprochen wird. Dass es eine Sprache gibt. Die Sprache ist wahrscheinlich die erste evolutionäre Erfindung, wenn man davon überhaupt von einer Erfindung spricht, die die Mitglieder sozialer Systeme in die Lage versetzt, einen Überschuss zu produzieren. Das kann natürlich auch inflationären oder auch deflationären Prozesse ausgesetzt sein. Ich habe gesagt, was ist das für ein Gequassel? Ja, was meint man damit? Die Rede ist leer. Es wird leer geredet, ohne Inhalt. Kann aber auch deflationären Prozessen ausgesetzt sein. Also Überschussproduktion und Struktur der Selektion aus diesen Überschüssen. Ohne diese Überschussproduktion und diese Strukturierung können sich soziale Systeme nicht reproduzieren. Das zweite Problem ist das Verhältnis zwischen Struktur und Geschichte. Jedes soziale System operiert auf einem historischen Niveau, was es nicht unterscheiden kann. Warum? Weil wir nicht in die Vergangenheit zurückfahren können. Auch unabhängig also von dem Denken über Zeitreisen. De facto können wir nicht in die Vergangenheit zurückreisen. Wir können auch natürlich nicht in die Zukunft reisen. Das heißt, jedes soziale System, jede Mitgliedschaftsordnung operiert geschichts- und zeitabhängig. Was ist daran wichtig? Daran ist wichtig, dass die Anschlussrationalität in der Kommunikation in der Gegenwart gesucht werden muss. Sie können die Anschlussrationalität nicht in der Vergangenheit suchen, sondern Sie haben zu mir zu kommen und sagen, Herr Breyer, ich möchte ein Protokoll schreiben. Sie können nicht weder morgen noch vor 14 Tagen zu mir kommen, ein Protokoll zu schreiben. Das gilt für andere Sachen auch. Generell, Anschlussrationalitäten sind in der Gegenwart zu suchen. Und diese Gegenwart ist natürlich immer auch bestimmt von einer ganz bestimmten Vorgegenwart. Die Vorgegenwart von einer Vorgegenwart. Aber da können wir nicht hin. Hier wirkt sich eine strukturelle Selektion aus. Struktur und Geschichte. Der zweite Punkt, der in der soziologischen Theorie diskutiert wurde. Was ist die Rolle der Kultur bei der Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung, beziehungsweise bei der Zerstörung einer sozialen Ordnung? Ich fand es in den letzten Jahren, als ich das nochmal gelesen hatte, als ich das Eisenstadt-Buch geschrieben hatte, fiel mir das auch ein. Warum haben sich die Soziologen mit Revolutionsforschung beschäftigt? Das muss doch irgendwie... Eigentlich ist das ja ein Thema der Geschichtswissenschaft. Ja? Aber darauf lässt sich eine Antwort geben. Sie haben sich mit Revolutionsforschung beschäftigt. Weil in den großen Revolutionen der Neuzeit, sei es der niederländischen, der britischen, der französischen, auch der bolschewistischen Revolution, ganz bestimmte kulturelle Orientierung. Überlegen Sie die Rolle des Puritanismus in der englischen Revolution. Eine Leitorientierung war. Sie an die Figur von Cromwell zum Beispiel denken. Oder betrachten Sie die Funktion Rousseaus für Robespierre. Also hier spielen ganz, dadurch erklären Sie natürlich nicht den ganzen Umbruch, das wäre ja naiv. Ja, kommen natürlich weitere Gesichtspunkte hinzu, aber Sie können daran erkennen, dass bestimmte kulturelle Orientierungen bei der Veränderung einer sozialen Ordnung eine Rolle spielen. Sie spielen aber auch bei der Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung eine bestimmte Rolle. Ich würde sagen, beides sind auch zwei Seiten einer Münze. Das als eine grundlegende Fragestellung. Und Sie sehen natürlich dann im letzten Punkt, also Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung, Veränderung einer sozialen Ordnung, dass da die sozialen Statusgruppen eine große Rolle spielen. Wer hat die Französische Revolution gemacht? Dass ganz bestimmte Machtpotenziale eine ganz bestimmte Rolle spielen, dass bestimmte Einflusspotenziale eine bestimmte Rolle spielen, dass auch bestimmte Finanzierungen eine bestimmte Rolle spielen. Das gilt dann ja für beides, sowohl für die Ordnungserhaltung als die Ordnungsveränderung. Mm. als weiteren Punkt, der dann mit dem ersten Punkt, auch mit dem Problem des Überschusses und der Struktur zusammenhängt, ist das Problem der Öffnung und Schließung sozialer Systeme. Soziale Systeme öffnen und variieren immer fortlaufend ihre Mitgliedschaften. Sie können ihre Mitgliedschaften nicht nur schließen, weil sie dann vermutlich nicht überlebensfähig sind. Das heißt, sie müssen sich auch gegenüber neuen Mitgliedern öffnen. Das kann zu ganz großen Konflikten zwischen Alteingesessenen und Neuankömmlingen führen. Das ist ja ein klassisches Konfliktmotiv, ja, der bis ins Märchen hineinreicht, in die Märchenschreibung hineinreicht, ja, also in der Literatur immer wieder dargestellt worden ist, der natürlich auch verbunden ist, diese Konfliktdimension ist auch verbunden natürlich mit bestimmten technischen Innovationen. Ja, was heißt es für den Vater als Autoritätsperson, wenn er seinen PC nicht reparieren kann, sondern sein 10-jähriger Sohn ihn repariert? Ja, hat natürlich Autorität schlechte Karten. Ja, um mal ein ganz aktuelles Beispiel aus der Jetztzeit, in der wir uns befinden, zu zitieren. Ja. Das heißt, wenn Gruppen ganz bestimmte technische Kompetenzen monopolisieren können, dann haben sie natürlich einen Konkurrenzvorteil gegenüber traditionell etablierten Autoritäten, den sie nutzen können. Nämlich sie können ihnen die Kooperation entziehen. Ganz wichtiger Punkt. Also ich denke, diese vier Fragen oder Problemstellungen können Sie in der soziologischen Theorie nach dem Zweiten Weltkrieg gut erkennen. Ich möchte zum Schluss nächste Stunde werde ich hier noch mal kurz auf einen Punkt eingehen in Bezug auf diese und dann auf diese Semantic Map. Das Semantic Map diskutieren. Wichtig war natürlich die Auseinandersetzung Parsons oder der soziologischen Kulturtheorie auch mit dem Strukturalismus. Es ging da immer um die Frage, ja, welche Funktion hat Religion, welche Funktion haben Werte, welche Funktion haben Normen. Das ist auch so hochgefahren, weil in der Soziologie Parsons natürlich diesen Wertennormen auch Religion ein besonderer Wert zugeschrieben hat. Wurde. Also diese Frontlinie ist auch etwas durch die Parsonsche Soziologie ausgelöst worden. Die können sich natürlich fragen auch, ja, wenn wir Netzwerke haben, wenn wir unsere Interessen weitgehend in Netzwerken verfolgen, ja, welche Rollen haben da Werte und Normen für die Teilnehmer? Eine sekundäre, weil die Netzwerker sich alle opportunistisch verhalten. Ein Netzwerker, das ist kein Klassenkämpfer, ja? Der spielt Konflikte runter und nicht hoch, weil er seine Interessen verfolgen möchte. Ja? Also Netzwerkmitgliedschaft heißt auch immer ein gewisser, da heißt auch immer Opportunismus in der Kommunikation mit anderen Netzwerkteilnehmern. Sonst funktioniert das nicht. Sonst können die nicht ihre Interessen verfolgen. Ja, vielleicht noch hinweisen, die große Gegenposition zum Strukturfunktionalismus in den 60er Jahren war die Konflikt, die Austauschtheorie, der symbolische Interaktionismus und die Ethnomethodologie. Von dort an aus, ja, seit den 70er Jahren verzweigte sich das dann alles in unterschiedliche Richtungen. Ich möchte dann zum Schluss dieser Stunde dann noch eingehen auf die großen Verstoßungen, wie ich das können wir nennen, in der Soziologie, die ich vornehme. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Blatt habe, sonst, ja, hier habe ich es. Ich denke, dass die Situation sich mittlerweile dahingehend grundsätzlich geändert hat. Jede Generation muss ja immer wieder von vorne anfangen und nimmt auch immer einen selektiven Zugriff auf die Vergangenheit und die Überlieferung vor. Es gibt Höhepunkte, die nicht mehr erreicht wurden. Ja? Das Problem der Höhepunkte ist immer das, man kann an sie nicht direkt anschließen, weil man ja auf dem unteren Niveau ist. Ja? Das ist das Problem. Ja? Also wir müssen dann immer in der nächsten Generation wieder eine Stufe tiefer gehen und müssen wieder aufbauen. Ich denke, die soziologische Theorie sollte davon ausgehen, dass Gesellschaft kontingente Grundlagen hat. Das heißt, es sollte nicht davon ausgehen, dass Gesellschaft so etwas nicht kontingente Grundlagen benötigt, wie Konsens, unveränderliche Werte, höchste Prinzipien, eine universelle Moral. Das sollen Sie konsequent zu Ende denken, weil warum das so ist. Das hat auch mit der Zeitdimension zu tun. Ja. Gesamtgesellschaftlicher, natürlich können wir individuell keinen Konsens über ein Problem finden. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, unveränderliche Werte für die gesamte Gesellschaft, höchste Prinzipien, an denen wir uns orientieren. Warum kann das nicht sein? Weil sie in der Zeit klein und durch Organisationen klein zu arbeiten sind. Realisieren sich ja nicht durch sich selbst. Und in der Zeit aber modifizierbar sein müssen. Denken Sie an das höchste Prinzip, Treue. Ja, gut, ist gerade in der Sexualbeziehung, ist liberalisiert. Kann ja, jeder kann in eine Beziehung eintreten, wo sich seine Disposition diesbezüglich ändert. Also kann dieses, und wenn das sozial anerkannt wird, dass es der Bund zwischen Mann und Frau kein Bund für die Ewigkeit ist, dann habe ich auch immer als Mann oder Frau die Option, mich zu trennen. Zweiter Punkt. Gesellschaftliche Kommunikation ist nicht perfektionierbar. Das heißt, steigerbar zu einer Realität bis zum ins Perfektissimum. Es geht nicht darum, dass man mich was ändern kann. Natürlich können sie was ändern. Sie können Motoren verbessern. Aber steigern sie, perfektionieren sie damit gesellschaftliche Realität? Da würde ich sagen, nein. Perfektionieren das damit nicht. Diese Logik ist in der Geschichte der europäischen Geistes- und Sozialgeschichte wahrscheinlich nicht umsonst und nicht zufällig zusammengebrochen. Die wurde noch mal gerettet über die Aufklärung, über Turgot, an die Stelle der Religion tritt die unendliche Erziehung und in die Bildungsideale des 19. Jahrhunderts. Aber ich denke, es ist nicht zufällig, dass das zusammengebrochen ist, weil das nicht anpassbar ist. Es ist an die Variation sozialer Beziehungen nicht anpassbar. B. Gesellschaft beruht auf einem akzeptierten normativen Konsens. Würde ich auch sagbar. Davon hat man sich zu lösen, weil jeder Konsens, jeder normative Konsens, jede Norm kann immer nur als dual angeboten werden. Als Befolgungs-Verletzungs-Dual. Das können wir als Soziologen wissen. Und jede soziale Norm muss opportunistisch modifizierbar sein. An der Universität von Ihrem Hochschüler erwartet wird, ja, dass Sie ihn höflich grüßen. Und jetzt gehen Sie nach Sachsenhausen, Ihre Subkultur, ja, da wird das nicht erwartet. Ja, dann muss die Norm, muss ja die opportunistisch modifizierbar sein. Sie müssen sich ja auch in ihrer Subkultur bewegen können. Und nicht nur in ihrer Universitätsbezugsgruppe. Drittens. Sprachliche Kommunikation ist auf Verständigung angelegt. Das ist ja die absurdeste These, ja, die man jeweils vertreten hat. Ja. Dazu kann man nur sagen, ich kann mich auch sprachlich streiten. Ich kann mich sprachlich verständigen, ich kann mich sprachlich streiten. Natürlich kann ich mich nicht verständigen ohne Sprache, ist sehr schwer. Ja? Also ich kann mir das schwer einbilden. Ja? Aber es ist nicht der Tellus sprachlicher Kommunikation, dass ich mich verständige. Ich kann mich streiten, ich kann jemand ablehnen, ich kann jemand beschimpfen, kann auch mit jemandem übereinstimmen, kann jemanden loben. Aussprachlich. Die Sprache hat in dem Sinn kein Telos, ist neutral. Viertens, und von dort aus kommt dann der große Umbruch, Nomisches ist nicht dem Anomischen gegenüberzustellen. Das ist die Grundprämisse der gesamten soziologischen, normativistischen Integrationstheorie bei Durkheim. Ich habe hier das Nomische und dann habe ich das Anomische. Und ich sage, das stimmt nicht. Beides spielt zusammen. Es gibt nichts Nomisches ohne etwas Anomisches und umgekehrt. Und von dort aus haben Sie dann die Theorie sozialer Integration neu zu fassen. Ich verweise da diesbezüglich auf meine Veröffentlichung, vor allem im dritten Band Soziologische Theorie der Gegenwartsgesellschaft, finden Sie hinten entsprechende Ausführungen. Ich komme zum Schluss dieser kurzen Skizze. Wir werden das dann noch in den nächsten zwei Stunden etwas vertiefen. Wie man sich in diesen Fragen auch immer entscheidet, eins können wir festhalten. Es bedarf einer Alternative zu deterministischen, reduktionistischen, idealistischen und materialistischen Ansätzen in der soziologischen Theorie. In diesem Sinne, erste Veranstaltung, noch etwas verspätet, ein gutes neues Jahr.